Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Debunking Information System. Hier jetzt ein neues Format oder besser gesagt so eine Zwischenfolge. Wir machen ein Guest Recap. Und zwar hatten wir bei unserer letzten Folge Idona Ilshan bei uns zu Gast. Und ich habe ihr Fragen gestellt rund um den ganzen Bewerbungsprozess, den sie durchgemacht hat und auch zu ihrer Assistenzprofessur an der VU Amsterdam. Und jetzt mache ich mit Nick gemeinsam so ein Guest Recap. Also wir reflektieren einfach nochmals über die Antworten von Idona, was wir spannend fanden oder genau besonders noch hervorheben wollten. Nick, du hast dir die Folge angehört. Was waren deine Eindrücke?
Ja, meine Eindrücke waren gemischt, sage ich mal, im Sinn von, es war extrem spannend, die Erlebnisse von Idona zu hören, weil ich war ja jetzt auch so die letzten paar Monate auf Stellensuche und es waren doch sehr andere Erlebnisse, die Idona hatte, jetzt im Vergleich zu mir. Und das fand ich natürlich ganz spannend. Und ich glaube, das wird auch ein guter Kontrast sein. Aber zu Beginn möchte ich eigentlich dir eine Frage stellen, Tatjana. Mhm. Was ich so spannend fand bei Idona, ihr habt ja zuerst über die Forschung und Low-Code-Development Plattformen gesprochen. Mhm. Und da fiel der Begriff des Citizen Developers.
Ja.
Und Idona hat dann gesagt, dass sie diesen Begriff überhaupt nicht mag. Und auch mit einer guten Begründung, weil es sind ja keine Citizens, sondern es sind ja Employee Developers oder was auch immer.
Genau.
Und mich würde da einfach interessieren, weil ich kenne das auch aus meiner Forschung, ich finde den Begriff digitale Ethik beispielsweise überhaupt nicht passend. Gibt es das auch so in der Social Media Forschung, so Begriffe, die alle verwenden und wo man gezwungen ist, die zu benutzen, wo du immer denkst, ach Mensch, dieser Begriff ist echt einfach nicht so gut, wie wir ihn eigentlich gerne hätten für die Forschung?
Ja, ich bin jetzt eben wie zu wenig drin. Aber zum Beispiel, ich beschäftige mich ja mit der Steuerung von Plattformbetreibenden und wie halt Algorithmen, also welchen Einfluss Algorithmen auf Content Creators haben, auf Social Media Plattformen. Und jetzt, Social Media Plattformen sind bei den Transaction Plattformen angesiedelt und dort sind auch beispielsweise die Online Labor Platforms, also das heißt Uber oder das ganze Crowdsourcing und so. Und dort gibt's halt viel in der Literatur zu Algorithmic Management. Also wie eben Plattformbetreibende, die Workers, die Arbeitenden dort steuern. Und dort fällt halt immer dieser Begriff Algorithmic Control. Für mich ist das irgendwie extrem einschränkend, weil unter diesem Begriff gibt es so Unterdimensionen und teilweise passen die zu Social Media, aber teilweise auch nicht. Und irgendwie auch dieser Überbegriff Algorithmic Control ist teilweise in meinem Kontext irgendwie passend, aber manchmal irgendwie nicht zu 100%. Ich kann es nicht so ganz erklären, weil ich bin irgendwie so mittendrin noch in meinen Gedanken und gerade beim Paper so konzipieren und so. Aber ja, genau, irgendwie mit dem Begriff, es macht eben, auf der einen Seite macht es eben mega Sinn, Algorithmic Control, also die Steuerung von durch Algorithmen. Aber auf der anderen Seite, weil ich mir ja so Platform Control eigentlich anschaue, ist das dann so, ja, okay, was ist dann der Unterschied von Platform Control und Algorithmic Control? Also, ja.
Mhm. Und ich glaube, bei beidem ja eigentlich auch, weil die Begriffe eigentlich so aus dieser Gig-Economy-Denke kommen, mhm. wo dann halt wirklich das Unternehmen sagt, ja, wir haben keine Angestellten, aber eigentlich wird da natürlich dann ganz bewusst Kontrolle gemacht, was ja dann beispielsweise YouTube viel weniger macht, würde ich jetzt sagen, oder auch Instagram oder so.
Ja, genau, also auf einer anderen Ebene. Also wenn ich jetzt da ein bisschen ausholen darf, Algorithmic Control auf Online-Labor-Plattformen, also Uber, dort ist halt die Überwachung, die Steuerung schon während der Ausführung. Also der Uber-Fahrer, der fährt von A nach B und das System durch die App überwacht ihn oder sie. Und jetzt bei YouTube ist das ja alles nicht so. Also die Content Creators, die erstellen ihre Inhalte, aber autonom. Und dann laden sie sie hoch und sobald sie hochgeladen wurden, greift die Steuerung ein. Also da wird der Content wird kategorisiert und eben dann eingeordnet. der ganze kreative Prozess oder die Erstellung, die kann gar nicht überwacht werden. Und dann bin ich eben auch so ein bisschen, ja, wie kann ich jetzt das übertragen, das gleiche Konzept von Algorithmic Control, aber dann auf Social Media und was fällt weg und was ist dann aber vielleicht in einer anderen Form. Also nicht, dass der Begriff falsch ist oder mir nicht passt, aber jetzt gerade momentan bei meinem Paper, das ich am Schreiben bin, habe ich ein bisschen irgendwie so Probleme mit der ganz genauen Definition.
Aber ich stelle mir das immer so vor wie das Fußballspiel. Da gibt es dann quasi den Governing Body, der die Regeln festlegt für das Spiel. Aber jetzt im Fall von YouTube dürfen die Spieler dann noch selbst spielen. Aber im Fall von Uber eigentlich nicht mehr. Da wird dann gesagt, genau so machst du es und genau diese Route fährst du und so weiter und so fort. Aber das nur am Rande. Jetzt waren wir eigentlich beim Gespräch mit Edona, das du geführt hast. Und den ersten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, jetzt beim Hören oder beim Nachhören, war so diese Entscheidungsphase für die Arbeit an der Uni in Zukunft. Und ich fand das so spannend, weil das bei mir mental, also ich fand es so schön zu sehen, den Kontrast zu den Gefühlen, die Edona quasi damit hatte und den Gefühlen, die ich hatte. Und mich würde da interessieren auch, was so, wo du da stehst momentan. Also du bist ja auch jetzt in dieser Abschlussphase und das schwankt ja immer. Also alle, die ich kenne im Doktorat, überlegen sich mal, ja, eigentlich wäre es schon schön, an der Uni zu bleiben, eigentlich aber auch nicht. Wie steht es da bei dir momentan gerade?
Also bei mir ist so, jeden Tag habe ich wie eine andere Meinung, weil manchmal so, manchmal so. Jetzt gerade, wenn du mich heute fragst, habe ich wirklich so ein Hoch. Also es läuft eigentlich gerade alles sehr gut. Nicht, dass ich irgendwie eine Veröffentlichung oder so in den letzten Tagen erhalten hätte oder einen positiven Bescheid, aber irgendwie läuft es gerade sehr, sehr gut und ich habe auch das Gefühl, so mit meinen Co-Autoren sind wir da auf einem guten Weg und ich weiß, wo ich die Informationen holen kann, wenn ich Fragen habe. Und genau, also momentan macht mir halt der Prozess, wo ich mich befinde, extrem Spaß. Also ich bin auch gerade in der Datenerhebungsphase so und das macht mir halt extrem Spaß. Und wenn es dann aber wieder in einer anderen Phase wäre, dann wäre es auch ja, vielleicht wieder eine andere Antwort. Und ich bin natürlich jetzt momentan auch in der glücklichen Lage, dass ich bei der Lehre zurückschalten durfte. Also das ist auch schon mal, ich hätte das irgendwie nie gedacht, aber es ist schon ein Stein, den, ja, der irgendwie, es ist einfach, es blockiert. Es ist immer viel zu tun, ja, immer Anfragen ständig und das lenkt doch sehr ab. Aber natürlich ist das auch ein Teil vom Job, mit dem man irgendwie klarkommen muss.
Der einem auch gefallen muss, oder? Das hat ja Edona sehr schön gesagt, dass wenn dir das nicht gefällt, dann ist unter Umständen die klassische Uni-Karriere, dann wird es schwierig, wenn die Lehre quasi immer nur eine Last ist.
Ja, genau, also man muss sich auch damit irgendwie abfinden oder eben irgendwie das Schöne dort auch zu sehen. Und es ist ja super toll, wenn man mit jungen Leuten zusammenarbeiten kann und deren Fortschritte sieht oder sieht, wie sie sich entwickelt, denen das Wissen weitergeben kann. Jetzt natürlich, ich glaube, das kann man sich nicht aussuchen oder eben die Unis suchen halt auch spezifisch Leute, die Vorlesungen unterrichten können. Aber es wäre natürlich schon cool, wenn man einen eigenen Kurs gestalten könnte, vom eigenen Fach her, wo man sich wirklich super gut auskennt und nicht in ein Fach, das einem eigentlich gar nicht liegt. Aber natürlich, was wären die Chancen, dass man das gleich auch bekommt?
Ich finde eigentlich so spannend, gerade so in diesem Uni-Ding, weil ja eigentlich die Messkriterien für eine akademische Karriere ja nur auf der Forschung liegen, dass man eigentlich vergisst, ja, die große Legitimierung jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen, die ist ja eigentlich hauptsächlich liegt die in der Lehre. Also warum eigentlich diese Jobs von der öffentlichen Hand finanziert werden? Natürlich hat die Grundlagenforschung da auch einen Wert, den sie beiträgt, aber ein Großteil ist eigentlich auch die Lehre. Und irgendwo in diesem System Uni, respektive Uni-Karriere, geht das auch komplett unter, weil dann halt einfach du nur an deinem Forschungserfolg gemessen wirst. Aber eigentlich das, was die Öffentlichkeit fordert, ist was anderes.
Ist völlig stupid. Also die Incentives, die Anreize liegen auf Forschung und Lehre fällt drunter. Aber wenn die Gesellschaft an die Universität denkt, ist eigentlich das Erste, woran sie denken, Studium, Lehre etc. Also genau, was du sagst, oder? Ja, manchmal habe ich so ein bisschen den Konflikt, dass ich eigentlich, also ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich habe mehr Fähigkeiten, als nur in der Forschung von mir verlangt wird. Und das ist manchmal das Schwierige, was ich halt auch sehe an der Universität, dass ich anderes oder nicht anderes Potenzial habe, aber ich habe noch so viel mehr Fähigkeiten, die ich eigentlich gar nicht nutzen kann, wenn ich alleine in meinem Büro arbeite. Und das ist so, also nicht verschwendetes Potenzial, aber weißt du, was ich meine? Das ist auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, oder für mich auch ein Grund, weil ich mehr bin als nur Forschung und das manchmal ich auch als einschränkend empfinde, wenn dort der Hauptfokus vom Incentive, vom Anreiz liegt oder von der Beurteilung am Schluss.
Es ist ja auch aus Studierendensicht wahnsinnig frustrierend, weil du dann Menschen vor dir stehen hast, die eigentlich keinen Bock haben zu unterrichten. Ich kenne niemanden, der studiert hat und nicht ein, zwei Geschichten erzählen kann von Menschen, die dafür bezahlt wurden, sie zu unterrichten und eigentlich überhaupt keine Lust auf diesen Unterricht hatten und ihn auch entsprechend bestritten haben dann schlussendlich. Und eigentlich ist das schon erschreckend. Und ich meine, man hat es ja auch am Gespräch mit Edona sehr, sehr gut gesehen. Ja, sie ist jetzt nicht auf die Tenure-Kriterien beispielsweise stärker eingegangen oder so, aber diese Tenure-Kriterien sind eigentlich immer, natürlich, die Lehre ist da noch ein Stück weit mit angedacht, aber eigentlich ist da ganz klar, es geht um die Forschungsleistung und wenn du die bringst, dann ist alles andere relativ egal.
Ja, und das ist ja auch das, also die guten Dozenten oder Dozierenden, die sind halt intrinsisch motiviert und die nehmen sich auch die Zeit, die überarbeiten auch die Slides und bleiben nicht bei den gleichen Slides 5 Jahre oder was auch immer. Und die sind dann aber schlechte Forscher, weil sie vielleicht nicht den gleichen Forschungsoutput haben wie andere, die nicht so viel Wert legen auf Lehre. Das ist wirklich, ja, zu diskutieren.
Also Problem ist, du kannst die Kriterien des Berufes als Hochschulprofessor gar nicht in vollem Umfang eigentlich erfüllen. Das geht gar nicht.
Ja, also das ist halt eben immer das ist der Clinch, den ich habe, weshalb ich mich vielleicht auch außerhalb der Wissenschaft sehe, weil ich irgendwie dieses Spannungsfeld, ich weiß nicht, also jetzt momentan zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich nicht, ob ich damit wirklich umgehen kann, langfristig, weil ich möchte mir ja selber meinen eigenen Werten auch gerecht werden.
Das stimmt. Und ich glaube, auch das hat ja Edona auch gesagt, du hast in einem bestimmten Rahmen dann wieder, da sind wir wieder beim Fußballfeld oder bei den Spielregeln, hast du dann eigentlich sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist das Tolle an der Uni-Karriere, was dann vielleicht in der Privatwirtschaft, im Großunternehmen, da wird der Rahmen entsprechend kleiner sein. Dafür sind dann andere Dinge wichtig. Ein Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte, und da nehme mich auch dein Eindruck jetzt sehr wunder. Ich habe dieses Interview gehört und wie gesagt, für mich, meine persönlichen Erlebnisse bei der Stellensuche, die waren anders als diejenigen von Edona. Und ich dachte mir auch so, wow, Edona war wirklich sehr erfolgreich in diesem System. Sie ist jetzt wirklich jemand, der mit einem tollen Job rausgekommen ist, mit verschiedenen Wahlmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und das würde mich jetzt auch aus deiner Sicht interessieren, wie dein Eindruck so war. Also war der auch so wie jetzt meiner oder hattest du einen ganz anderen Eindruck von diesem Gespräch auch?
Ich hatte halt das Gefühl, dass die VU Amsterdam, wo sie sich beworben hat, halt wirklich auch den Menschen sehen oder auch wollen, dass die Person ein guter Fit ist. Und sie haben sich dementsprechend auch dort den Schwerpunkt gelegt, jetzt habe ich mal eben einen ganzen Tag für eine Person, verschiedene Vortrag natürlich, aber eben auch verschiedene Gespräche mit dem Team, dann Mittagessen und am Nachmittag irgendwie noch was mit dem Departement oder der Faculty, ich weiß gar nicht, einfach auch noch mal irgendwie ein Gespräch und so. Und ich denke, dort war es halt wirklich auch, ja, Die wollten auch, dass die Person zum Team passt und nicht einfach nur Top Research Output. Aber natürlich, das ist auch gefordert. Ich denke, das war sicher auch noch entscheidend bei ihr, was ich auch sehr spannend fand. Aber wiederum dann, ja, ich weiß nicht, ob das, weißt du, das, das Einhorn unter all den Job-Offers ist, ob das wirklich dann so einen Ausschlag gibt.
Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich kann ja ansonsten mal mein Erlebnis erzählen. Weil bei mir gibt es dann auch nicht 3, 4, 5 Erlebnisse, sondern eines. Ich war halt wirklich bei einer akademischen Stelle, das war auch eine Assistenzprofessur, hatte ich einen Vortrag. Und da gab es auch kein Online-Interview zuerst, sondern da war dann gleich direkt, fahr mal her. Und dann war ich dort. Und das war dann nicht wie jetzt bei Edona, ja, man nimmt sich einen Tag Zeit für eine Kandidatin und so weiter. Nein, da wurden 6 Kandidierende eingeladen und ich kam dahin am Morgen, dann war sofort Vortrag. Beim Vortrag war auch nicht das ganze Departement oder Institut da, es waren 2 Personen da, auf Stufe Professorin. Und dann habe ich vorgetragen und dann stand auch schon die nächste Kandidatin vor der Tür. Und 4 Stunden später hatte ich dann den nächsten Termin an diesem Ort. Dann war halt auch, ja, jetzt schaust du halt mal 4 Stunden selbst. Und ja, dann hatte ich noch quasi so ein Zweitvorstellungsgespräch, one-to-one. Und dann war fertig. Und dachte ich mir auch, ja, ein spannendes Erlebnis auf jeden Fall. Aber doch sehr anders jetzt zu dem, was beispielsweise Edona erzählt hat. Und auch beim Zweitgespräch am Nachmittag, dann war die nächste Kandidatin schon vor der Tür wartend quasi. Also das war dann wirklich in sehr kleinem Rahmen und sehr schnell eigentlich alle, die man mal eingeladen hat, abgearbeitet. Das habe ich dann schon auch gemerkt, das war dann für mich ganz anders. Ich hatte gar nicht die Möglichkeit, mich in dieser kurzen Zeit wirklich Kontakt quasi mit dem Institut und den Menschen dort hatte ich während, ja, was waren das, kaum 2 Stunden. Also es war am Morgen halt ganz klassisch Vortrag, halbe Stunde Diskussion, respektive Fragen und die Fragen lustigerweise dann auch nicht zu der Forschung, sondern zu mir und quasi meinen Forschungserfahrungen und so weiter und dann noch 3/4 Stunden Gespräch am Nachmittag, fertig. Und ich habe die Stelle jetzt nicht bekommen, von daher ist der Entscheid sowieso weggefallen, aber ich hatte gar kein Bauchgefühl eigentlich, dass ich entwickeln konnte in dieser Situation und das fand ich halt so spannend. Erstens hatte ich keine Wahlmöglichkeit, wenn ich diese Stelle gekriegt hätte, dann hätte ich sie eigentlich nehmen müssen, weil ich hatte sonst keine Stelle offen, erstens. Und zweitens, eigentlich hatte ich gar kein Gespür dafür. Und ich fühlte mich schon ein Stück weit auch ausgeliefert. Also halt eben anders als, ja, ich kann jetzt wählen und ich kann noch mir anschauen, wo habe ich bessere Angebote. Und ich hatte dann beispielsweise auch gefragt, es gab auch kein Budget für beispielsweise Relocation und all diese Dinge. Das war alles kein Thema. Und das war jetzt halt mein Erlebnis. Es war dann viel eher so, wie man im Berndeutschen sagt, Vögeli friss oder stirb. Also einfach, hier hast du, nimm oder sonst halt nicht. Und deshalb fand ich den Kontrast so spannend jetzt auch zu Edona. Mhm. Was auch immer das jetzt heißt. Und wie gesagt, das sind natürlich immer auch Einzelstimmen, die man dann hört und die nicht, das kann sich ja dann von Uni zu Uni, respektive von Lehrstuhl zu Lehrstuhl wieder ändern und anders sein. Aber mit meinem Erlebnis hat sich das halt schon nicht so gedeckt, was jetzt Edona erzählt hat beispielsweise.
Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Edona gefragt habe, so vom Zeitablauf, ob sie halt wirklich all diese 5 Unis, wo sie sich beworben hat, ob das wirklich so zeitgleich war, ob sie dann am Schluss auswählen konnte. Aber was ich noch spannend fand, also Edona ist ja top organisiert. Sie hat ja gemeint, wegen diesem Excel und so, dass sie sich alles ausgerechnet hat. Also das ist vielleicht etwas, was ich mitnehme, obwohl ich wüsste gar nicht, wo beginnen. Also das würde mich schon ein bisschen überfordern. Und vielleicht noch ein Kommentar zu deinem Vorstellungsgespräch. Also wenn du das so jetzt erzählst, das hört sich so ein bisschen nach Fließband an. So, hier ist ein Kandidat, dann die nächste, dann der nächste, dann die.
Also das hat sich auch so angefühlt. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, was ich vielleicht allen Hörenden noch mitgeben möchte, ist, nicht jedes Erlebnis wird so sein wie die Erlebnisse von Edona, glaube ich. Mhm. Das war auch so mein Eindruck, den ich irgendwie noch weitergeben möchte. Ich meine, es war jetzt nicht schlimm und das war auch okay. Ich war mir auch nach wie vor nicht sicher, ob die Uni wirklich das Richtige ist. Aber ich glaube, man muss sich schon bewusst sein, wählen zu können, ist Luxus. Und Angebote zu haben und Angebote vergleichen zu können, ist Luxus. Und ich weiß zumindest von einigen ProfessorInnen, da gibt es ja auch so diese Sprüche, quasi die erste Stelle nach dem Doktorat, die ist einfach durchhalten und du nimmst einfach, was du bekommst und dann schaut man weiter. Das muss man sich, glaube ich, auch bewusst sein, dass dann wirklich, es kann dann halt, vielleicht bin ich jetzt das pure Gegenbeispiel, das kann gut auch sein, dass die Wahrheit vermutlich eher irgendwo in der Mitte liegt, dass man dann schon ein, zwei Angebote hat und sich das aussuchen kann. Zumindest gehe ich jetzt in die Niederlande oder nach Belgien oder bleibe ich in Deutschland oder was weiß ich. Aber dass dann vielleicht nicht in dieser Breite dann wirklich auch gewählt werden kann.
Ja, aber ich finde das auch schwierig, weil es schreiben ja nicht alle gleichzeitig aus, vor allem nicht in Europa. Ich glaube, in den USA hast du eher das noch mit dem Jobmarket, oder? Dass die sich da ein bisschen abstimmen. Aber ich glaube, in Europa ist es vor allem schwer, dass du dann gleichzeitig Angebote hast, die du vergleichen kannst oder eben zusagen oder so. Und dann sagst du beim einen zu und dann kommt das nächste Angebot, also im besten Fall, oder? Dann später und dann musst du wieder absagen. Also, naja. Aber ja, genau, vielleicht, wir hatten ja auch vor einem Jahr oder so, hatten wir ja auch eine Assistenzprofessur, die bei uns ausgeschrieben wurde. Und dort war es ja ähnlich wie deine Erfahrung. Also die hatten ja auch einen Vortrag am Morgen, gleich der eine und dann die nächste. Und dann gingen sie auch gemeinsam Mittagessen. Also alle Kandidierenden zusammen. Und das finde ich ja auch extrem schräg, wenn du eigentlich mit allen Bewerbenden da noch Mittagessen bist.
Ja gut, das gibt's. Wobei fairerweise würde ich hier schon noch sagen, dass da zumindest, also erstens war es keine technisch gesehen, klar, das hieß Assistenzprofessur, technisch gesehen ist es einfach eine Postdoc-Stelle, die auf 4 respektive 5 Jahre befristet ist. Also es gibt auch keine Tenure-Track-Option. Ich finde, das macht schon mal einen Unterschied. Auch vom Aufwand her, ehrlicherweise, auch vom Institut, verstehe ich ein Stück weit, dass man dann nicht sagt, dass ja, es dann halt eher wie ein normales Bewerbungsverfahren und jetzt nicht, dass da eine Kollegin kommt, die man dann unter Umständen für 30, 40 Jahre an der Uni hat. Und hier waren es ja dann doch über mehrere Tage zumindest und es gab noch einen gewissen Social Part. Also bei uns, oder jetzt bei mir, da gab es auch kein Mittagessen, irgendwas. Also das war halt einfach auch schwierig, weil ich habe ja die Menschen nicht gespürt. Und eigentlich wäre ja das für einen Job gar nicht so unwichtig.
Ja.
Wie die meisten ja hoffentlich wissen. Ja, dass die Menschen beim Job doch schon einen ziemlich wichtigen Teil ausmachen eigentlich.
Ja, aber eben, das ist ja eigentlich genau das, was ich irgendwie so mich noch nicht entscheiden kann. Also ob ich jetzt alleine in Bern in einem Büro sitze oder alleine in Paris oder alleine in Berlin oder alleine in Wien oder alleine in Amsterdam, du bist immer alleine. Also weißt du, es ist so. Und wahrscheinlich ist deshalb auch so dieses Team so ein bisschen unwichtig. So, ja, du arbeitest ja eh nicht mit uns zusammen oder das ergibt sich dann erst so in 3 Jahren. Wir müssen ja uns zuerst kennenlernen, bla bla bla. Das kotzt mich eben schon ein bisschen an, wenn ich so ehrlich bin. Weil ich finde, Menschen machen beim Job schon extrem viel aus. Und ich will auch ein cooles Team. Und ich will irgendwie nicht nur meine... Und stell dir vor, du gehst irgendwo in eine fremde Stadt. Keine Ahnung, Amsterdam, da kenne ich jetzt beispielsweise niemanden. Dann bist du dort alleine. Am Job? Okay, klar, du hast irgendwie Lehre und so, da hast du ein bisschen Kontakt, aber dann was auch immer. Dann gehst du nach Hause, okay, vielleicht zur Partner, Partnerin. Aber dann musst du dir ja auch noch ein Freundschaftsnetzwerk aufbauen. Also weißt du, ja, also ich stelle mir das extrem schwierig vor, vor allem wenn du dann keinen Anschluss hast auf der Arbeit. So.
Und ehrlicherweise ist das auch häufig etwas, das ich nicht verstehe an der akademischen Arbeitskultur. Weil es geht ja den meisten Menschen, die an den Unis arbeiten, auch wenn man manchmal ein anderes Gefühl hat, geht es doch auch so.
Ja. Also,
das findet doch niemand geil.
Nein.
Man denkt sich doch nicht, ja, ich lasse jetzt mein Umfeld zurück und gehe irgendwo hin, wo ich niemanden kenne und so weiter, um alleine in einem Büro zu sitzen. Da sagt doch niemand, wow, wie toll, das wollte ich schon immer mal machen. Mhm. Ich wollte schon immer irgendwo in Belgien an der Uni rumsitzen. So. Das ist doch Quatsch. Und da finde ich manchmal schon die Kultur dann sehr spannend, weil irgendwie, es ändert sich ja nichts. Und eigentlich hätten ja alle die Macht, was zu ändern, die jetzt diese Stellen besetzen und so weiter. Das, ich verstehe das dann nicht persönlich, weil ich mir denke, ihr findet das ja auch nicht toll. Und ihr habt euch auch genervt, als ihr an die Uni gekommen seid, hattet kein Umfeld. Dann musstet ihr mal selbst schauen. Ja, vielleicht hat man noch Partner, Partnerin, die man dann mitnimmt oder so. Okay, aber ja, dann bist du einfach zu zweit oder als Familie allein. Ist ja auch nicht wahnsinnig prickelnd meistens.
Ja, aber dann ist dann auch noch so, dann schleichst du da deine ganze Familie mit. Die muss das auch noch zuerst mitmachen. Sagen wir mal so, du hast noch Kinder oder so, die nicht mal im Kindergarten sind. Okay, wenn sie noch nicht im Kindergarten sind, ist vielleicht anders, aber wenn sie schon eingeschult sind, musst du sie aus der Schule, aus dem Umfeld reißen. Also es ist irgendwie, keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, ich verstehe das eben nicht. Also ich habe manchmal irgendwie so extreme Abneigungen gegen Dinge, die alle von Menschen konstruiert worden sind. Und, also nicht nur von Menschen konstruiert, aber weißt du, die man dann nicht ändern will. Und dann denkt...
Dann haben wir keine Computer. Kein Social Media.
Nein, aber weißt du, was ich meine? So Prozesse und so Gepflogenheiten, die dann, als wären sie in Stein gemeißelt, obwohl es selbst konstruiert ist. Und dann denke ich so, ja, man könnte das ja ändern, aber man will einfach nicht.
Fairerweise muss man ja sagen, das gibt es in der Privatwirtschaft vermutlich noch mehr als an den Unis. Aber ja, also ich stimme dir da voll zu, finde ich auch jeweils schwierig. Und ich finde, was ja noch dazu kommt, jetzt gerade wenn du deine Uni-Karriere in der Schweiz startest. Edona hat es ja schön aufgezeigt, dann hast du eine Versorgungslücke in der Altersvorsorge. Die entsteht einfach, weil, also da kannst du im nahen europäischen Umland, zumindest gerade auf Stufe Postdoc respektive Assistenzprofessur, entsteht diese Lücke einfach, Punkt, Ende, aus. Auch weil die Löhne in der Schweiz übertrieben hoch sind, muss man auch sagen. Aber das Ding ist, noch wenn du dann zurückkommen könntest, man muss sich dann mal zu Gemüte führen, ja, wie viele WI-Professuren gibt es in der Schweiz? Mhm. Ich glaube, es sind keine 15. Ja. Es sind auf jeden Fall weniger als 20. Da kann man die Rechnung machen. Die musst du dann erst bekommen, diese Professur, damit du überhaupt zurückkommen kannst und deine Versorgungslücke quasi mitnehmen kannst, wenn man so will.
Ja.
Das geht ja manchmal dann auch vergessen, dass gerade die Schweiz auch sehr, sehr wenige Stellen hat.
Ja, erstens mal das und dann, wenn es dann Vollzeitstellen sind. Wir haben ja auch irgendwie mitbekommen, dass es an teils Unis gar nicht Vollzeitstellen sind, also 100% Professur, sondern irgendwie ein Stellenprozent nur. Also das ist das eine. Und also ich glaube, eine akademische Karriere zu machen kann man nur, wenn man halt extrem privilegiert ist und finanziell abgesichert ist durch Partner, Partnerin. Habe ich das Gefühl. Weil sonst, also klar, ich spreche jetzt hier nur im Schweizer Kontext, aber sonst so Familie wird schwierig.
Ja, und der Witz ist gerade in der Schweiz, in Deutschland ein Stück weit auch noch, aber in der Schweiz, wenn du es dann natürlich schaffst und eine Professur bekommst, dann verdienst du wahnsinnig gut. Also dann hast du wirklich auch Löhne, die wenigsten, die heute als ProfessorInnen arbeiten in der Schweiz, in der Privatwirtschaft erzielen müssen. Und das macht ja die Diskrepanz eigentlich noch höher oder noch grösser, dass dann eigentlich, wenn du es schaffst, dann geht es dir verhältnismäßig extrem gut, auch ökonomisch und nicht nur ideell, weil du einen erfüllenden, tollen Job machen darfst. Und das geht dann vergessen, dass das in der Privatwirtschaft eigentlich unter Umständen auch gar nicht so möglich ist. Und wie extrem groß dann auch dieses Privileg ist, ob du jetzt vorher schon privilegiert warst, bist du eigentlich sowieso, wenn du in Westeuropa irgendwo groß geworden bist. Aber das ist eine andere Kiste. Und wie sehr sich das Privileg dann noch verstärkt, respektive man dann immer in der privilegierten Position ist, gerade wenn man in der Schweiz dann eine Professur hat.
Ja, also ich habe das ja mit dir auch schon mehrmals durchgesprochen. Ich komme ja aus der Privatwirtschaft und ich habe dort über 10 Jahre lang gearbeitet und alles. Und ich verstehe halt immer noch nicht dieses Konzept von den Universitäten, dass es nur ein CEO gibt und alle wollen CEO werden. Also dass es nicht einfach... Kann es nicht auch so zwischendurch so Mitarbeitende geben, die einfach super Forschung machen und kein CEO werden wollen, also kein ProfessorIn, oder? Und das ist einfach das, was ich nicht verstehe, diese steile Pyramide, einfach Professor und jetzt in unserem Fall Doktoranden, oder? Und eigentlich nichts dazwischen.
Fairerweise muss man sagen, das ist ja vor allem auch eine Dachraumkiste, weil bereits in den Niederlanden, in Belgien und dann natürlich in Skandinavien ist da viel eher, dass eigentlich klar ist, wenn du dein Doktorat machst, dann hast du, wenn du das willst, hast du auch die Möglichkeit, irgendwo halbwegs verstetigt an der Uni zu bleiben. Also ich glaube, in den Niederlanden, es gibt so schöne Grafiken, vielleicht suchen wir die dann noch raus, die aufzeigen quasi die Anzahl Beschäftigter an Universitäten mit einer unbefristeten Stelle. Und ich glaube, in den Niederlanden ist das über 50% und in Deutschland ist es irgendwie 20% oder so. Und das zeigt halt, dass da auch wieder genau dieser Postdoc-Gap eigentlich, wo man dann in dieser Unsicherheit sich befindet.
Ja, voll. Aber wir sind jetzt schon ein bisschen länger am Quatschen. Hast du sonst noch etwas, was dir positiv in Erinnerung geblieben ist vom Gespräch mit der Dona?
Ja, ich glaube, die Begeisterung, die sie mitbringt für diesen Beruf, für ihre spezifische Stelle auch. Ich glaube, das ist für alle ein Gewinn. Das ist für die Studierenden toll, jemanden zu haben, der so für die Themen brennt. Das ist für die Uni toll. Und das ist natürlich auch für die Dona toll, so eine tolle Stelle dann auch zu haben, wo das alles einfach auch stimmt, ein Stück weit. Und ich glaube, idealerweise geht es uns allen so. Und vielleicht kann man sich ja auch einfach diese Folge wieder aus dem Hirn löschen, weil ich jetzt einfach ein gebranntes Kind bin, das halt andere Erfahrungen gemacht hat. Und eigentlich sollte man mitnehmen, der Job der Professorin ist ein toller, erfüllender Job. Und da stimme ich auch voll zu. Das glaube ich auch zu 100%. Wenn man sich die idealen Bedingungen dazu schaffen kann oder ein gutes Setting findet. Und wie gesagt, da würde ich sagen, das ist nicht immer ganz einfach, aber toll, wenn es klappt. Ja, und Tatjana, was sind deine Eindrücke?
Ja, apropos gebranntes Kind. Also, ich bin auch noch kurz darauf eingegangen, dass ich mich auf eine Stelle beworben habe mit 300 anderen. Und ja, das fand ich auch sehr witzig. Also witzig in dem Sinn, natürlich habe ich eine Absage bekommen. Aber ich war dann auch so im ersten Moment, war ich so, scheiße, auf jede akademische Stelle bewerben sich 300 Personen. Da habe ich ja eh keine Chance, kein Stich, gell? Und dann zum Glück konnte ich das mit anderen Personen ein bisschen einordnen und so, dass das im WI-Bereich nicht bei 300 liegt. Immer, aber das war schon ein bisschen ernüchternd zuerst, also irgendwie so diese Zahl zu sehen. Und ich finde es auch schön, dass sie immerhin diese Zahl bekannt gaben. Also ich bekam dann so einen Brief mit Begründung etc. Aber ja, das war schon im ersten Moment ein bisschen Schock. Und was ich sicher auch aus dem Gespräch mit Edona mitnehme, ist halt, wie sie an Forschung rangeht. Also sie hat ja auch erwähnt, dass sie dazumals Forschung oder auch jetzt noch Forschung halt in verschiedenen Stadien hat und dass sie sich halt auch fragt wegen der Forschungsfrage, oder? Ist das jetzt, wenn ich es ein halbes Jahr weglegen muss wegen Lehre oder was auch immer, ist es dann immer noch relevant? Das finde ich auch ganz spannend.
Was ich auch cool fand, so diese Lockerheit, die sie auch mitbringt. Also, als sie da erzählt hat, wo die Diskussion war, das war, glaube ich, in Amsterdam, dass das besser jetzt eine Case Study gewesen wäre als einfach Interviews. Und sie dann gesagt hat, ja, hätte ich halt Case Study gemacht, geht jetzt halt nicht mehr, ist auch in Ordnung so und ich mache jetzt weiter und das passt auch. So, ich glaube, diese Lockerheit. Weil die habe ich nicht beispielsweise. Also das sind so Dinge, wo ich sagen muss, ich stelle mir das so vor, dass das extrem hilfreich ist. Einfach, weil man auch sagen kann, okay, ihr habt recht, aber schlussendlich, jetzt mache ich auch weiter und ist halt so und kann ich auch nicht mehr ändern und passt schon.
Ja, also was willst du da halt noch ändern, oder? Kannst im Nachhinein noch eine, ja, es ist eine
Ja, aber ich weiß
Case-Study
genau.
mit drei Cases, mit 25 Cases.
Ja, das sowieso, also ja, da wäre ja dann auch, das wäre dann auch eine ethische Frage. Aber ich hätte mich sicher Wochen, wenn nicht monatelang geärgert.
Ach
Das meine
schon.
ich auch. Ja, ich glaube schon.
Okay, ja, nein, also ich glaube nicht. Weil, also bei mir jetzt nicht. Weil ich denke mir so, ja, man kann ja immer verschieden an Forschung rangehen. Und natürlich, okay, Case Study und so ist eine Möglichkeit. Ich weiß auch nicht, es gibt so viele Case Studies. Also Nicht, dass es etwas Schlechtes ist, aber es ist halt so fokussiert und so spezifisch. Ja, ist halt eine andere Herangehensweise.
Also anders gesagt, was du uns eigentlich mitgeben willst, macht besser grounded feel.
Mach Grounded. Nee, aber ja. Also nee, Grounded, nicht unbedingt Grounded Theory, das muss man sich nicht unbedingt antun. Also nicht, weil es irgendwie schwer oder so ist. Es sind halt einfach, ja, es gibt vielleicht einfachere Wege, wenn man schnell die Diss beenden will und dann ab in die Privatwirtschaft. Dann nicht unbedingt Grounded Theory. Ja, aber wäre das eigentlich so ein Schluss?
Ich glaube schon. Ich glaube, wir sind sowieso viel zu lange
Ja,
geworden.
ja. Was ich jetzt noch gerne machen würde, ich würde gerne noch eine Ankündigung für das nächste Mal machen. Also wir haben auch weitere Gäste eingeladen und ich möchte auch noch gerne wieder einen Hinweis geben auf die Spotify-Kommentarfunktion, weil ich glaube, bis dieser Podcast oben ist, hat Nick die E-Mail-Adresse, die er versprochen hat, immer noch nicht installiert.
Das sind unglaubliche Unterstellungen, die hier gemacht werden. Ich mache jetzt gleich eine E-Mail-Adresse.
Info at the bankinginformationssystems.ch oder was?
Nein, die bankinginformationssystems@gmail.com.
Okay, also gerne dürft ihr über die Spotify-Kommentarfunktion uns einen Vorschlag für ein Thema oder für den nächsten Gast, den wir anschreiben sollen, geben und bleibt mit uns in Kontakt und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder.
So ist es bis zum nächsten
Bis zum
Mal.
nächsten Mal.